Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist...
Bei uns ist Julia Rauschenbach von der Universität Bonn. Sie ist Politikwissenschaftlerin. Frau Rauschenbach, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Das L-Wort ist wieder da. Lockdown in Österreich. Beginnen in diesen Momenten, laufen in diesen Momenten Demonstrationen dagegen, was da ab Montag passieren soll. Ein Lockdown für alle. Bayern und Sachsen haben es ebenfalls angekündigt, nennen es aber zum Teil nicht so. Da dann nur Stand jetzt für die Menschen, die keine Impfung haben. Für mich fühlt sich das alles halbmäßig wie ein Déjà-vu-Charakter an, obwohl wir ja eigentlich ganz andere Voraussetzungen haben als im letzten November. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich teile diesen Déjà-vu-Eindruck und würde sagen, wir sehen jetzt die Folgen einer zu wenig vorausschauenden und durchdachten Pandemiebekämpfung aus den vergangenen Monaten seit dem Sommer und unterscheiden uns damit leider, muss man sagen, auch von anderen europäischen Ländern, denen es gelungen ist, seit Juli, August tatsächlich flächendeckend, systematisch vorausschauend zu agieren und zu planen und die jetzt nicht in so schwieriger Situation sind wie wir oder eben auch die Politik und die Gesellschaft in Österreich.
Man muss dazu sagen, es ist ja nicht nur, wir reden nicht nur über politische Versäumnisse. Wir haben ja alle den Sommer genossen, sind aber natürlich nicht in politischer Verantwortung. Trotzdem ist das so ein bisschen auch so, ja, so ein, trotzdem auch so ein Stück weit so ein persönliches Gefühl. Eigentlich, wenn man vorausschauend hätte schauen wollen, hätte man das im Sommer alles gewusst. Aber dann war eben der Sommer da. Es ist irgendwie ein Stück weit, als wenn wir zumindest auf einer menschlichen Ebene reden, menschlich nachvollziehbar. Und trotzdem ist es beklemmend.
Ja, das teile ich auch. Also natürlich, man konnte auch im Sommer diesen Wunsch nach Unbeschwertheit, diese Pandemiemüdigkeit mal abzustreifen und wirklich auch zu glauben, dass mit dem Impffortschritt jetzt signifikante Verbesserungen eintreten, das ist total menschlich. Das ging uns allen so und da nehme ich auch die WissenschaftlerInnen gar nicht aus, sondern im Gegenteil, auch wir haben das so erlebt. Aber natürlich ist der besondere Anspruch eben genau an die da, die Sie gerade angesprochen haben, nämlich die Verantwortlichen, also die Rahmenbedingungen schaffen müssen für eine nachhaltige Gesundheits- und ja im Grunde auch Krisenpolitik. Und da hat man eben schon gesehen, und das hat diese Woche ja eindrucksvoll gezeigt in den unterschiedlichen Pressekonferenzen bis hin zur MPK, die stattgefunden hat, dass man sich offensichtlich über weite Strecken uneins war, dass der Wahlkampf zur Bundestagswahl eine wichtige Rolle gespielt hat, dass wir jetzt in einer schwierigen Übergangsphase sind und dass die einzelnen Stimmen, offensichtlich etwa die Bundeskanzlerin, die sich im August schon für die Umsetzung von 2G-Regeln stark gemacht hat, sich in diesem Zusammenspiel nicht durchsetzen konnten. Was mich allerdings erschreckt an dieser jetzigen Situation ist vor allem, wie sehr wir sehen, dass jetzt nicht nur ein Zurückrudern stattfindet, sondern teilweise auch ein Ignorieren, man kann es vielleicht fast verleugnen nennen, von wissenschaftlicher Erkenntnis, die über Monate hinweg da war und die, ich würde sagen, fast gebetsmühlenartig auch präsentiert wurde. Und das sorgt natürlich, wenn man jetzt hört, dass etwa der sächsische Ministerpräsident, der bayerische Ministerpräsident oder auch jetzt der Oberbürgermeister von Bremen sagen, ja, das hat man doch so eigentlich gar nicht kommen sehen. Da muss man dann ganz klar sagen, dem kann man so nicht zustimmen.
Sie haben auch gerade die MPK angesprochen, die Ministerpräsidentenkonferenz war an dieser Woche wieder zurück. Das ist noch ein Stück weit Beritt der Geschäftsführenden der alten Bundesregierung. Gleichzeitig haben wir auch das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet mit den Stimmen der kommenden Bundesregierung. Also da kommt eine ganze Menge politisch zusammen. Wir wollen in der kommenden Stunde den Tag sortieren. Das machen wir gleich und werden ein Stück weit auf Deutschland schauen, aber natürlich auch das, was da gerade in Österreich diskutiert wird. Frau Rauschenbach, wenn wir nach Österreich schauen, dort sind jetzt Demonstrationen auf dem Weg. Es soll gegen die Entscheidung demonstriert werden der österreichischen Regierung von gestern. Es wird wegen der massiven vierten Corona-Welle einen Lockdown geben für alle ab Montag, egal ob geimpft oder ungeimpft. Und Alexander Schallenberg, der Kanzler Österreichs, der klang gestern schon sehr eingeknickt.
Ich glaube, ich muss mich entschuldigen bei jenen Menschen, die alles richtig gemacht haben, die sich geimpft haben, die Maske tragen, die auf Distanz achten und die jetzt zur Auffrischung gegangen sind. Es ist eigentlich eine Zumutung, dass wir leider Gottes in einer Situation sind und für mich nur schwer erträglich, dass wir ihnen jetzt ihre Freiheit nehmen.
Das klingt ja tatsächlich so, als ob da jemand wirklich mit dieser politischen Entscheidung zu hadern hat. Und das ist natürlich auch etwas, diese Entscheidung, die wird erstmal in Österreich, aber auch bei uns tendenziell dafür sorgen, dass das, was unter anderem ja Jens Spahn immer wollte, dass wir uns gegenseitig viel verzeihen, und weil wir das müssen, da wird einiges noch an Schippen draufkommen, oder?
Ja, dieser Satz behält seine Aktualität vielleicht mehr denn je jetzt im Winter, der ja gerade losgeht, in der Tat. Und man sieht ja am österreichischen Beispiel, wie schwierig das einfach ist, gegenwärtig auch für die politisch Handelnden. Man hat ja versucht, das zu vermeiden. Übrigens ein Satz, den wir auch vom regierenden Bürgermeister in Berlin, von Michael Müller, diese Woche gehört haben. Also was wir jetzt tun, das tun wir, um einen Lockdown zu vermeiden. Also wir tun es nicht sozusagen aus vorausschauender präventiver Haltung, sondern weil es schon so akut ist. Und man hat versucht in Österreich ja mit 3G, 2G, 2G-Plus-Regeln in den vergangenen gut 14 Tagen nochmal das Ruder rumzureißen. Man hat auch Impfquoten steigern können, aber eben nicht in dem Umfang, dass man sicherstellen könnte, das Gesundheitssystem kann die Versorgung noch aufrechterhalten. Und als dann, und ich nehme an, das ist doch auch das, was vielen hier in Deutschland im Gedächtnis bleiben wird, als die Meldung kam, etwa aus Salzburg, dass jetzt Triage-Teams zusammengestellt werden, die im Worst Case solche Entscheidungen treffen können, dann ist der Ernst der Lage klar. Und ich würde auch so weit gehen, Sie haben es in der Anmoderation so ein bisschen angedeutet, dass auch wir in Deutschland natürlich womöglich in den nächsten Wochen auch wieder mit einer solchen Situation konfrontiert sein werden. Also der Frage danach, braucht es eventuell doch einen Lockdown für alle, weil es einfach nicht reicht, was man jetzt noch an Versuchen unternommen hat.
Meine Intuition sagt mir, wir werden da hinkommen. Wir sehen in Sachsen ja schon ab Montag massive Einschränkungen, zum Teil nur für Menschen, die nicht geimpft sind, aber natürlich auch Einschränkungen für Menschen, egal welchen Impfstatus sie haben, dass eben zum Beispiel wieder Clubs schließen. Es wird keine Weihnachtsmärkte geben. Bayern hat sich ebenfalls schon darauf verständigt, dass es Einschränkungen geben wird, auch ein bisschen abhängig davon der Zahl der Infektionen. So ist es in Sachsen auch. Aber nichtsdestotrotz werden wir darauf meiner Ansicht nach hinauslaufen. Wir sind in 2 Wochen an derselben Stelle. Sie haben Michael Müller erwähnt, den regierenden Bürgermeister von Berlin. Der hat gestern quasi auch gesagt, wir können einen Lockdown nicht mehr ausschließen. Und da sind wir wieder beim Déjà-vu von vor einem Jahr.
Ja, so ist es in der Tat, genau. Und wir sehen eben, also der Effekt, der entsteht, ist einfach natürlich Frust. Und wir reden ja seit Monaten auch über diese Spaltung der Gesellschaft zwischen Geimpften und Ungeimpften und die Frage, wie weit man in die Freiheit und die Entscheidungsfreiheiten des Einzelnen eingreifen kann. Und jetzt bekommt das aber doch mit einer gewissen Dynamik auch eine zweite Seite, nämlich natürlich die Frage, und das ist der O-Ton von Herrn Schallenberg, wie sehr geht die Spaltung eben auch vonstatten, wenn jetzt die Geimpften, die in seinem O-Ton alles richtig gemacht haben, wenn die jetzt solidarisch sein müssen, fortwährend, etwa in einem gesamten Lockdown, das wird sicherlich nicht dazu beitragen, dass wir sagen, wir können das befrieden, diese Situation.
Auf der anderen Seite wird auch die Rhetorik von Herrn Schallenberg nicht dazu beitragen, Menschen in irgendeiner Form zu überzeugen, die sich aus welchen Gründen auch immer Stand jetzt nicht impfen lassen. Also die werden ja tatsächlich, das ist ja immer auch die Gefahr bei jeder Rhetorik, pauschalisiert und man muss es schon in diesem Falle so sagen, als die Sündenböcke für die jetzige Situation dargestellt. Und das ist auch wiederum sehr, sehr schwierig, weil wir natürlich auf der einen Seite sagen müssen, die epidemische Lage ist, wie sie ist. Es gibt aber eben auch noch eine zwischenmenschliche Lage, auf die wir als Gesellschaft in irgendeiner Form reagieren müssen. Und da haben die letzten Monate ja jetzt schon gezeigt, wie schwierig das ist, diese zwei Seiten zusammenzubekommen.
Natürlich. Also ich glaube auch, niemand beneidet die politisch Verantwortlichen darum, diese Gesamtgemengelage dann in Entscheidungen überführen zu müssen. Aber wir haben ja eine Evidenz dafür, dass das Ungeimpftsein tatsächlich die aktuelle Situation ganz maßgeblich bedingt. Also die Überlastungspotenziale oder die teilweise schon vorhandenen Überlastungen für das Gesundheitssystem beispielsweise. Und insofern muss man sich vielleicht eher fragen, warum hat man nicht früher, als absehbar war, dass die also jetzt für Deutschland, aber im Grunde auch für Österreich gesprochen, als klar war, dass die Impfquote nicht so stark weiter steigt, wie sie das zunächst in den ersten Sommermonaten getan hat. Warum hat man da nicht stärker vorausschauend, ich komme wieder darauf zurück, geplant? Also ich erinnere zum Beispiel an die bundesweite Impfwoche, die wir im September erlebt haben. Wir haben diskutiert über Thüringer Bratwürste, die den Impfanreiz geben. Aber wir haben eben auch gesehen, dass sich in dieser Woche unglaublich viele Menschen haben impfen lassen. Also wieso hat man nicht wie andere europäische Länder etwa solche Aktivitäten, Initiativen fortgeführt? Ja, dann wäre man womöglich jetzt nicht in einer so dramatischen Lage in beiden Ländern und wäre auch nicht konfrontiert, in diesem Ausmaß zumindest nicht, mit diesen Spaltungspotenzialen. in beide Richtungen wohlgemerkt. Und auch dieser Frage, und das gehört ja jetzt in Österreich eben auch zu dieser Lockdown-Entscheidung dazu, dass man sagt, und wir verbinden aber diesen diese Solidaritätsaufforderung an die Geimpften, dass sie jetzt noch mal mitmachen müssen, gleichzeitig aber mit der Einführung einer tatsächlich verbindlichen Impfpflicht für alle ab Februar 2022.
Das ist in Österreich so. Das soll so kommen. Die rechtlichen Grundlagen sind da noch nicht geklärt. Das wollen die Österreicher jetzt ausarbeiten. Trotzdem hatten wir diese Debatte bei uns natürlich auch schon. Gestern Abend hat sie Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, noch mal ein Stück weit angefeuert. Das klingt so.
Das ist ja unser Problem. Kommen wir aus der Endlosschleife raus, wenn sich niemand impfen lässt? Und deswegen müssen wir ähnlich wie in Österreich ab Februar darüber reden, ob wir nicht auch für die zweite Jahreshälfte nächsten Jahres dann eine allgemeine Impfpflicht haben, damit wir endlich mehr mit Sicherheit und mit ruhigem Gewissen weitermachen können.
Super leicht gesagt, aber wie will man das tatsächlich durchsetzen? Wir reden über Impfpflicht, nicht über Impfzwang. Wir reden dann aber auch potenziell darüber, dass es sehr viele Menschen geben wird, die quasi mit einem Berufsverbot belegt sind.
Ja, also das ist, ich bin keine Juristin, eine sehr komplexe Situation und man darf nicht vergessen, sie löst vor allem jetzt gerade natürlich keines der gegenwärtigen Probleme. Also ich halte es durchaus für möglich, dass wir das weiter debattieren werden. Mit Blick auf die potenziell neue Regierungskoalition im Bund würde ich aber auch Skepsis formulieren, gerade hinsichtlich der Mitwirkung der FDP bei einer generellen Impfpflicht, die sich ja jetzt doch nach sehr intensiven und auch mit einem gewissen öffentlichen Druck versehenen Debatten zumindest wohl einlassen kann auf eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, also in Gesundheits- und Pflegeberufen etwa. Ob das tatsächlich bei uns ein Thema werden kann wie in Österreich, da bin ich heute noch zurückhaltend in dieser politischen Konstellation. Aber die Frage ist natürlich auch, wieso sind wir so träge gewesen in den letzten Monaten? Also warum hat das Ganze nicht auch eine größere Dynamik bekommen, eben beim Thema Boostern, beim Thema Impfkampagnen anleiern? Ja? Also Impfzentren, die geschlossen wurden, die Tatsache, dass man diese mobilen Impfteams zurückgefahren hat, dass Tests nicht mehr kostenfrei waren. Also man hat ja an ganz vielen Stellen eher, ich sag mal, so eine gemütlichere Gangart eingelegt. Und das ist natürlich das, was uns jetzt auf die Füße fällt. Und Markus Söder, ja, also leicht gesagt, das haben Sie gerade schon angesprochen. Ich glaube, man wird darüber debattieren, aber mir wäre viel mehr daran gelegen, dass man jetzt für das Akute, für die gegenwärtige Situation schneller zu Lösungen kommt. Und da fällt mir dann jetzt auch die Meldung auch von gestern Abend ein, in der Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, der Geschäftsführende, mitteilen ließ, dass womöglich die BioNTech-Lieferungen für Hausärzte jetzt sozusagen gedeckelt werden, dass mehr Moderna verimpft werden muss, weil das sonst zu verfallen droht. Das ist natürlich politische Kommunikation, in meinen Augen ein Super-GAU, den wir uns hier gerade leisten, weil wir ja ohnehin, also wir arbeiten daran, dass sich mehr Menschen impfen lassen sollen. Und gleichzeitig ist die Kommunikation überhaupt nicht krisenfest. Sie ist nicht klar, sie ist nicht eindeutig, sie verunsichert. Und das wird sicherlich nicht dazu beitragen, dass wir das kriegen, was wir jetzt gerade aber brauchen, nämlich mehr Menschen, die sich impfen lassen.
FDP-Chef Christian Lindner sagt heute in der Süddeutschen Zeitung, eine Impfpflicht etwa für die Beschäftigten von Alten- und Pflegeeinrichtungen ist unausweichlich, weil, so Lindner, inzwischen haben sich Bund und Länder für diese Impfpflicht ausgesprochen. Sie wird deshalb kommen. Das klingt sehr anders als der Christian Lindner von vor 4 Wochen, muss man sagen. Nach 4 Wochen vierter Welle Corona, die nun für alle sichtbar ist, ist der FDP-Chef und seine Partei schon in der Regierungsverantwortung angekommen?
Naja, etwas zynisch könnte man sagen, man würde sich natürlich wünschen, dass Christian Lindner eine andere Begründung findet dafür, dass diese Impfpflicht jetzt kommen soll. Und zwar nicht nur einfach zu sagen, ja, Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, sondern vielleicht zu sagen, wir haben auch Erkenntnisse, die das durchaus unterstützen, wissenschaftlich. Also zum Beispiel hatte man ja vor einigen Monaten noch die Befürchtung, dass viele Beschäftigte in diesen Bereichen bei Einführung einer Impfpflicht womöglich ihre Arbeit verlassen. Und da zeigen jetzt Beispiele anderer europäischer Länder etwa, in Großbritannien oder in Italien, dass das nicht oder nicht in dem Umfang der Fall ist, wie man es befürchtet und dass deswegen sowas durchaus vorstellbar ist und dass wir gleichzeitig eben wieder mehr Infektionen in genau diesen Bereichen sehen, wo viele vulnerable Gruppen sind, insbesondere eben in Alten- und Pflegeheimen. Für die Partei würde ich sagen, ja, es ist sicherlich das Signal natürlich auch, dass man jetzt staatspolitisch verantwortlich sein will künftig in dieser Regierung, dass man sich auch auf Kompromisse Kompromisse einlässt. Wir haben ja bei den Ampelverhandlungen der letzten Wochen häufiger eher den Eindruck gewonnen, dass SPD und Grüne Kompromisse zugunsten der FDP machen und nicht umgekehrt.
Auch wenn es zum Beispiel um das Infektionsschutzgesetz ging,
so
wo
ist
man
es
auch sagen muss, diese Woche beschlossen, die mit den Stimmen der künftigen Ampel. Und auch da gab es ja dann noch mal ein Stück weit Nachschärfung, gerade was zum Beispiel die Lockdown-Möglichkeiten angeht.
Ja, ganz erhebliche Nachschärfung würde ich das sogar nennen. Und da zeigt sich Christian Lindner jetzt sozusagen, ich will nicht sagen flexibel, sondern eher bereit, auch Positionen zu korrigieren. Und das ist sicherlich etwas, was dieser neuen, ja noch gar nicht gefestigten, gebildeten Regierung dann auch gut zu Gesicht steht.
Ist der Begriff der Freiheit, der für die Liberalen so wichtig ist, der ja auch dafür gesorgt hat, dass sie so viele gerade Erstwählerinnen und Erstwähler bei der letzten Bundestagswahl Stimmen bekommen hat. Ist dieser Begriff der Freiheit ein anderer Begriff, wenn man in der Regierung ist, als wenn man Opposition macht?
Naja, ich will nicht sagen, der Begriff ist ein anderer, aber die Frage, wie man es umsetzen kann, womöglich. Denn in der Regierungsverantwortung muss man eben die Entscheidungen treffen. Man muss sie auch dann, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, umsetzen und sie vertreten. Und in der Opposition bietet man ein Alternativangebot an zur Regierung. Man versucht, die Regierung auch zu kritisieren, zu korrigieren. Aber man ist natürlich nicht in der Verantwortlichkeit in dem Ausmaß. Ein Stück weit wird das jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz natürlich zurückgedreht, weil wir wieder mehr Verantwortung in die Parlamente geben, was wichtig ist, meines Erachtens auch. Aber der Freiheitsbegriff der FDP bekommt jetzt vielleicht, ich sag mal, stärkere Konturen. Also vor allen Dingen in der Frage, wo endet die Freiheit des Einzelnen, wenn es sozusagen um die Solidarität in der Gesamtgesellschaft geht. Und deswegen eben auch mein Hinweis darauf, ich glaube, wir sehen da gerade eine Entwicklung, etwa bei dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Ich bin aber skeptisch, wenn wir jetzt auf sowas wie eine generelle Impfpflicht schauen würden für Corona oder die Covid-19-Infektion. Da glaube ich, würde sich die FDP weitaus schwerer mit tun.
Da sagt aber zum Beispiel ja auch schon der noch Außenminister, geschäftsführende Außenminister Heiko Maas, dass es das nicht geben wird, eine allgemeine Impfpflicht. Das war schon eine Reaktion auf das, was wir aus Österreich gesehen haben. Die Stimmen haben wir aus der FDP auch schon gehört. Man muss aber trotzdem sagen, dass selbst mit einer Aussage wie dieser, nämlich einer Impfpflicht für die Beschäftigten von Alten- und Pflegeeinrichtungen, unausweichlich, Zitat Christian Lindner, dass die FDP sich schon darauf gefasst machen muss, dass sie einige ihrer Wählerinnen und Wähler massiv enttäuschen wird. Massiv enttäuschen.
Ja, salopp formuliert, das Schicksal einer Regierungskoalition, das gilt ja für die anderen auch. Ja? Also es gilt genauso für die Grünen, wenn man auf das Thema Klimaschutz und Finanzierung von Investitionsbedarf schaut. Auch da wird es Enttäuschungen geben mit dem, was wir in einem möglichen Koalitionsvertrag dann vorfinden. Ich denke, in einer Krisensituation ist man nochmal in einer besonderen exponierten Lage. Und deswegen auch mit Blick auf das Zitat von Heiko Maas, das Sie angesprochen haben, ich würde fast denken, wir haben in der Pandemiepolitik in Deutschland generell, und zwar für alle Parteien gleichermaßen, gelernt, sag niemals nie. Das ist uns schon mehrfach auf die Füße gefallen und insofern wird sich auch die SPD sicherlich nicht unbedingt bedanken für diesen Hinweis. Denn wir sehen ja, und Österreich ist das perfekte Beispiel, wie schnell es dann womöglich doch gehen kann, dass man von solchen Aussagen wieder zurückrudern muss. Und der Kern dieses Problems ist dann das mangelnde Vertrauen oder der Vertrauensverlust, der einfach entsteht in der Bevölkerung, wenn Politik sich nicht nur korrigieren muss, sondern wirklich im Grunde schon in dem Moment eigentlich hätte wissen müssen, dass man solche Aussagen nicht treffen kann oder sollte. Ja, und insofern, da ist für die FDP viel Unruhe drin. Und das gilt aber meines Erachtens für die anderen beiden Partner auf anderen Politikfeldern gleichermaßen. Und für jeden wird es darauf ankommen, den eigenen Wählerinnen und Wählern Angebote zu machen, aber auch offen zu kommunizieren, dass man in einem solchen Bündnis Kompromisse machen und vielleicht auch eigene Positionen zurückstellen oder korrigieren muss.
Julia Rauschenbach ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen ja ein bisschen auch die Woche sortieren. Und da muss man sagen, die CDU ist einen guten Schritt weiter gekommen bei ihrer Suche nach einem Neuanfang. Da kann man aber auch schon so ein bisschen halb den Kopf schütteln, wie Sie das auch gerade schon machen, Frau Rauschenbach. Es gibt jetzt einen dritten Kandidaten, Helge Braun hatten wir schon, Kanzleramtsminister noch, Norbert Röttgen. Der ist ein sehr profilierter Außenpolitiker der Union und hier ein Mann, der es zum dritten Mal versuchen will, Friedrich Merz.
Es gibt ein großes Thema, das heißt soziale Gerechtigkeit. Und da ist die CDU, wie ich finde, nicht gut genug aufgestellt. Wir haben keine Antwort auf die Frage, wie sollen denn die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland in einer sich so rasant wandelnden Arbeitswelt auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten funktionieren. Für die ältere Generation sind die Fragen beantwortet, für die jüngere nicht.
Friedrich Merz spricht über soziale Gerechtigkeit. Das war in seinen bisherigen zwei Anläufen nicht so sein großes Thema. Da ging es eigentlich vor allem um die Wirtschaftskompetenz. Da ging es darum, die, ich sag's mal, gute alte CDU wieder auferstehen zu lassen. Ist das der Neuanfang?
Also es ist vielleicht der Neuanfang des Friedrich Merz. Ob es tatsächlich mit ihm dann der Neuanfang der CDU wird, da würde ich mich vorsichtiger äußern. Also wir erleben ihn als Kandidaten jetzt in Runde 3 oder im dritten Versuch tatsächlich, ich würde sagen, etwas sanfter, etwas geläutert, mit dem Wissen sicherlich, dass es eben nicht nur reicht, Popularitätswerte an der Basis der Partei zu besitzen, die ja jetzt über die Mitgliederbefragung auch eingebunden sind in dieses Verfahren, sondern dass man natürlich auch die Wählerschaft im Blick haben muss, die sich in ihren Positionen tatsächlich deutlich abhebt von den Mitgliedern der Partei und dass man auch getragen sein muss, wenn man auf den Bundesparteitag schaut, auf die Delegierten, natürlich von Führungsfiguren der Partei, die man um sich rum braucht, auch den Teamgedanken, den Friedrich Merz bei seiner Präsentation in aller Ausführlichkeit durchdekliniert hat, haben wir von ihm in dem Umfang bis dato nicht gehört. Also er präsentiert sich dieses Mal tatsächlich doch etwas anders und auch breiter, inhaltlich breiter und zieht damit meines Erachtens auch eine Lehre aus der Bundestagswahl oder gleich mehrere, nämlich zum einen, dass wir gesehen haben, dass für eine große Zahl von Menschen das Thema soziale Gerechtigkeit wahlentscheidend war, einerseits. Zweitens, dass die CDU gerade in der politischen Mitte Wählerstimmen und Wählerinnenstimmen verloren hat, nämlich vor allem an SPD und Grüne. Und drittens, er macht sich, das haben wir gerade im O-Ton gehört, ja sehr stark auch für junge Menschen und Antworten auf deren Fragen. Und auch das ist eine Erkenntnis aus der Bundestagswahl, wo die CDU gerade bei den Erst- und Jungwählern erhebliche Stimmenverluste zulasten oder zugunsten vielmehr von insbesondere FDP und Grünen eben eingebüßt hat.
Weit abgeschlagen, was die Erstwähler und die Jungwähler angeht. Jetzt haben wir aber natürlich gleichzeitig eine Union, die sich da inhaltlich neu aufstellen muss, die aber auch gleichzeitig natürlich lernen muss, Oppositionspartei zu werden. Das haben wir in dieser Woche schon, finde ich, auf interessante Art und Weise gesehen. Nämlich einmal bei der Ablehnung des neuen Infektionsschutzgesetzes im Bundestag, obwohl es da zum Teil ja auch um Dinge ging, die Gesundheitsminister Jens Spahn, ein Teil der Union, vor 4 Wochen noch genauso wollten. Und dann aber gestern eine Zustimmung im Bundesrat durch die Länder. Das ist natürlich, wenn man von Länderseite aus drauf guckt, eine Sache von Einheitlichkeit, dass man sich da entschieden hat. Trotzdem zeigt es ja, dass die Union auch in der Opposition keine geschlossene Partei sein kann.
Ja, also die Debatten um das Infektionsschutzgesetz sind meines Erachtens in dieser Krisensituation nicht ganz der perfekte Referenzrahmen für Oppositionsarbeit generell. Aber in der Tat, wir erleben, dass man sich relativ schnell vielleicht jetzt doch mit dieser Rolle anfreundet. Denn natürlich ist Teil dieser Wahrheit der Debatten um das Infektionsschutzgesetz auch, dass ein Großteil der Verantwortlichkeit eben auch noch in der alten Regierungszeit liegt. Und die wurde ja ganz maßgeblich von der Union getragen. Also mit Jens Spahn haben Sie einen der führenden Verantwortlichen angesprochen. Was mir auffällt, ist zum einen natürlich eine ganz schwierige Gemengelage für die Union. Man wird in dieser, gehen wir davon aus, dass Ampelbündnis kommt, man wird eingepfercht sitzen in dieser Oppositionsarbeit zwischen AfD und Linke, mit denen man nicht zusammenarbeiten will, weder mit den einen noch mit den anderen. Das heißt, man ist so ein bisschen allein auf weiter Flur in dieser Oppositionsrolle und gleichzeitig muss man Opposition betreiben in den nächsten Jahren gegenüber gleich 3 Parteien in dem Regierungsbündnis, die aber alle 3 in 4 Jahren wieder als potenzielle Bündnispartner für eine Koalition mit der Union natürlich in Frage kommen.
Und mit denen man ja in den einzelnen Ländern in unterschiedlichen Konstellationen ja schon in Bündnissen ist.
Und auch bleiben wird in den nächsten Jahren, weil da womöglich gerade oder vor kurzem erst gewählt wurde. Also es ist eine sehr schwierige Ausgangssituation. Daneben droht man natürlich auch, bürgerlich-liberale Wähler dauerhaft über diese Legislatur hinweg womöglich zu verlieren an die FDP, die jetzt in der Regierung eben gestalten kann und damit vielleicht auch noch Wählerinnen und Wähler der Union abgreift. Wir haben Christian Lindner im Interview gestern gehört oder gelesen vielmehr, in dem er sagt, er ist zuversichtlich, dass seine Partei auch für die Wählerinnen und Wähler der CDU-CSU sozusagen Partei ergreifen wird. Das ist also das klare Signal natürlich, dass man da auch um Wählerinnen konkurriert miteinander.
Kann auch andersrum funktionieren.
Kann auch andersrum funktionieren, genau. Aber es ist wirklich eine sehr schwierige Situation, insbesondere wenn das Ampelbündnis dazu führen sollte, dass man tatsächlich da eine dauerhafte Bündnisfähigkeit feststellt. Also eben nicht ein Zweckbündnis auf 4 Jahre, sondern wieder Christian Lindner, der sagt, naja, wir treten eigentlich an, um auch in 4 Jahren wiedergewählt zu werden. Das würde die Situation für die Union sehr schwierig machen, und zwar nicht nur aus der Situation heraus, sondern auch, wenn man dann nach innen schaut, vor allem auf die CDU, bei der Frage, wie sortiert ist man denn in den eigenen Reihen? Und da sind ganz viele Leerstellen momentan da, die reichen weit über diese Personaldebatten hinaus, nämlich vor allen Dingen ins Programm, also ins Programmatische, die Grundsatzprogrammdebatte, die man unterbrochen hat durch die Pandemie. Wofür steht die Partei eigentlich? Und Oppositionsarbeit fernab des Infektionsschutzgesetzes wird eben nicht nur sein, gegen die Regierung und deren Handeln zu kritisieren, sondern wird vor allen Dingen heißen, eigene inhaltliche Alternativen anzubieten, die dann womöglich eben auch potenziell Wählerinnen und Wähler überzeugen.
Und Frau Rauschenbach, heute ist der internationale Tag der Kinderrechte. Entwicklungsminister Gerd Müller, wie alle Minister gerade noch geschäftsführend im Amt, sagt, ohne ein Umsteuern in unserer Wirtschaftsweise und unserem Konsumverhalten werden wir den Kampf gegen Kinderarbeit nicht gewinnen. Wir müssen endlich verstehen, dass ein Teil unseres Wohlstands auch auf Ausbeutung und Kinderarbeit beruht. Alles richtig. Mein Gedanke war allerdings, ist das nicht dann ein bisschen leicht, wenn man sagt, wir müssen das? Ist das nicht Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen?
Ja, Gerd Müller hat ja durchaus Initiativen ergriffen in der Vergangenheit, um auch politisch dem entgegenzusteuern. Also wenn wir etwa an das Lieferkettengesetz denken oder an eine Initiative wie den grünen Knopf, also nachhaltiges Wirtschaften, die Verpflichtung von Unternehmen, sich eben gegen Kinderarbeit und andere solcher furchtbaren Bestandteile von Lieferketten von weltweitem Wirtschaften zu wehren. Aber er formuliert natürlich schon auch einen berechtigten, nachvollziehbaren Anspruch, nämlich zu sagen, Politik kann ganz viele Rahmenbedingungen setzen, aber auch bei der Umsetzung sind natürlich trotzdem auch Bürgerinnen und Bürger gefragt. Wobei man ehrlicherweise dann auch sagen muss, wenn ich mir jetzt anschaue, Gerd Müller sagt, man soll fair gehandelte Kleidung beispielsweise kaufen und also solche Dinge beachten, dann ist es für viele Menschen in Deutschland natürlich am Ende schlichtweg auch eine Preisfrage. Und darauf muss dann Politik schon auch Antworten geben. Also zu fragen, wie können wir diesen Anspruch, den wir da formulieren, aber auch für alle erreichbar oder realisierbar machen. Und da glaube ich, da existieren noch nicht so viele Antworten, wie man vielleicht brauchen würde.
Das Lieferkettengesetz hat der Bundestag jetzt im Sommer beschlossen. Es ist im Endeffekt über die eine oder andere Variante jahrelang diskutiert worden. Aber da geht es ja dann eigentlich auch vor allem um die Verantwortung der Unternehmen.
Ja, das ist richtig, genau. Und da würde man natürlich also aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger sagen, dann will man auch sicher wissen, dass da auch Kontrollen stattfinden. Also wird das wirklich umgesetzt, ja? Weil die Verantwortlichkeit liegt eben bei mehreren. Sie liegt weder nur bei den Unternehmen noch nur bei der Politik, aber auch nicht nur bei Bürgerinnen und Bürgern, die im Geschäft eine neue Hose kaufen, jetzt einfach so formuliert, sondern alle sind irgendwie Akteure in diesem System. Aber natürlich ist die Wirkmächtigkeit politischer Regelungen an der Stelle ganz entscheidend. Und was ich generell feststelle oder wovon ich so ein bisschen den Eindruck gewonnen habe in den letzten Monaten, auch in der Pandemie, dass wir in Deutschland, wir sind ja eine sehr alte Gesellschaft demografisch, generell den Blick auf die Kleinsten nicht so ausgeprägt sehen in der Politik, wie man ihn sich vielleicht wünschen würde.
Und das sind dann schon die Kleinsten bei uns, da reden wir gar nicht über Kinder, Millionen Kinder, die weltweit als Kinder arbeiten müssen.
Genau, so ist es. Also wir diskutieren ja auch in Deutschland etwa ganz massiv über das Thema Kinderarmut und über die Frage, wie man dem entgegentreten kann. In einigen Regionen lebt jedes fünfte Kind in Armut. Das ist beschämend für ein wirtschaftlich so prosperierendes Land wie Deutschland in der EU es ist. Und in der Tat auch die weltweite Verantwortung. Und da reden wir meines Erachtens auch nicht nur über Kinderarbeit oder Kinderarmut, sondern wir reden schlichtweg auch über Kinder, die hungern beispielsweise. Wir haben gestern einen Bericht über den Sudan etwa gehört, wo alleine durch die Klimafolgenschäden jetzt Millionen Menschen sozusagen vor dem Nichts stehen in den nächsten Jahren. Und natürlich muss Politik eines so wohlhabenden Landes, wie wir es sind, auch auf solche Fragen Antworten formulieren. Und man kann nicht nur einfach sagen, naja, jetzt müssen aber Bürgerinnen und Bürger auch nur mal faire Kleider kaufen, sondern dann muss man auch die Rahmenbedingungen nicht nur schaffen, sondern auch ernsthaft umsetzen.
Frau Reuschenbach, wir haben diese Woche abgeschlossen, das ist sozusagen die Woche nach Glasgow, nach der Klimakonferenz. Da hat unter anderem Brasilien versprochen, seinen Regenwald zu schützen. Jetzt allerdings kommt heraus, dass der Präsident Bolsonaro, schon auf der Konferenz gewusst hat, dass die Abholzung momentan in Brasilien auf einem Rekordtempo stattfindet. Wir hatten allein im letzten Jahr eine Fläche von Schleswig-Holstein, die abgeholzt worden ist im Regenwald. Er hat eine entsprechende Studie zurückgehalten und erst jetzt veröffentlicht. Und ich finde, darüber gibt es jetzt sehr viel Aufregung tatsächlich. Es wird so auch in der Hinsicht gelesen, das passt zu Glasgow, das passt zur Ernüchterung dieser Ergebnisse. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen ungerechtfertigt, weil Glasgow schon in einem überschaubaren Rahmen doch geliefert hat.
Ja.
Aber.
Ja, also unterstreichen würde ich aus Ihrer Moderation das Stück in überschaubarem Rahmen. Ja, also natürlich, es gab Ergebnisse und es ist total wichtig, dass diese Veranstaltung stattgefunden hat und man wenigstens in einigen Feldern Schritte vorangekommen ist. Aber vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnis über die Situation hätte man natürlich auch zu Recht eine höhere Erwartungshaltung und Hoffnung gehabt an die Ergebnisse dieser Weltklimakonferenz. Und mit Blick auf das brasilianische Beispiel muss man vielleicht auch sagen, mich irritiert in Ergänzung zu dem, was Sie irritiert, vor allem, dass tatsächlich offenbar der Eindruck vorherrschte, dass Präsident Bolsonaro da einen ehrlichen Auftritt hinlegt. Ja? Also wir haben ja in den vergangenen Jahren vielfach Berichte, auch investigative Berichterstattung erlebt über die Frage, was dort stattfindet und in welchem Umfang auch die Öffentlichkeit informiert oder eben auch nicht informiert ist. Und dass das jetzt so kommt, ist in meinen Augen tragisch. Vielleicht aber nicht ganz so überraschend, aber gleichwohl für die Sache natürlich verheerend, weil man an der Stelle jetzt durchaus natürlich fragen kann, welche Instrumentarien hat denn eigentlich die Weltgemeinschaft, also zumindest die Gemeinschaft derer, die sich für die Erreichung von Klimazielen wirklich einsetzen wollen, gegenüber solchen staatlichen Akteuren? Und da muss man sagen, da ist der Werkzeugkasten tatsächlich ziemlich überschaubar.
Naja, am Ende ist es ja so, dass die brasilianische Regierung Bolsonaro den Regenwald, den Amazonas quasi als brasilianisches Eigentum versteht, auch global gesehen, und das als einen Wirtschaftsfaktor versteht. Da ist natürlich dann die Frage, was kann eine Staatengemeinschaft da, wenn man versucht, im Konsens miteinander Lösungen zu finden, was ja nun mal eine Weltklimakonferenz ist, was man da tatsächlich machen kann. Aber trotzdem das Land mit ins Boot zu holen, generell für den Schutz des Regenwaldes, die Brasilianer sagen, ab 2028 kümmern wir uns da mehr drum, ist dann tatsächlich ja wohl das politisch Machbare gewesen.
Ja, und ohne das geht es natürlich erst recht nicht. Ne? Also das ist ja auch eine Konsequenz oder ein Wissen, das wir haben, dass natürlich die großen Verbraucherakteure von beispielsweise Emissionsausstoß müssen mitgenommen werden. Und das betrifft nicht nur Brasilien, das betrifft auch China, das betrifft die USA, andere Länder. Ohne die geht es erst recht nicht. Man darf aber daraus natürlich nicht, und auch das haben wir ja gerade im politischen Raum auch schon erlebt, den Fehler machen zu sagen, ja, dann können wir es ja auch gleich lassen. Also wenn die nicht mitmachen, dann bringt es sowieso nicht, sondern natürlich ist jeder Beitrag wertvoll und wichtig, und insofern wird es nicht anders gehen, als Dialog und Gesprächsbereitschaft aufrechtzuerhalten. Aber natürlich wäre auch, oder das erleben wir ja jetzt auch seit heute, internationale Reaktionen auf das, was da jetzt passiert ist, auch angemessen. Also die Irritation auszudrücken über dieses Verhalten und das Zurückhalten dieser Studie.
Aber muss man da nicht sagen, dass eine Klimakonferenz faktisch nur scheitern kann, wenn man eine weltweite Öffentlichkeit hat, die, sagen wir mal, aus europäischer Perspektive zum Beispiel, nehmen wir natürlich Fridays for Future, die da extrem viel fordert, die in einer anderen Lebensrealität lebt als zum Beispiel eine indische oder eine chinesische Regierung, die ja maßgeblich dafür verantwortlich gewesen ist, dass es eine wichtige Formulierung zum Kohleausstieg nochmal entscheidend abgeschwächt worden ist. Also da kann man doch eigentlich gar nicht, wenn wir global denken wollen, zusammenkommen.
Ja, vielleicht ist das in Teilen so, aber daraus darf man eben nicht schlussfolgern, dann brauchen wir auch nicht global zusammenzukommen.
Das wollte ich nicht sagen.
Genau.
Ich wollte nur sagen, dass die Erwartungen eigentlich überhaupt nicht zusammenkommen können.
Ja, natürlich, aber es ist, also das stimmt, aber es ist schon berechtigt meines Erachtens, dass insbesondere jüngere Generationen, Sie haben Fridays for Future angesprochen, das ist ja kein nur deutsches Phänomen oder europäisches Phänomen, sondern auch überall anderswo auf der Welt engagieren sich junge Menschen für den Klimaschutz und gegen den Klimawandel. dass das schon ja, ernst genommen werden muss. Und da dürfen die Erwartungshaltungen meines Erachtens auch hoch sein oder sie dürfen erstmal so formuliert werden. Denn das sind ja die Generationen, die mit den Folgen der heutigen Politik werden leben müssen. Und es sind eben nicht die Großeltern oder die politisch Handelnden. Ich weiß jetzt gerade leider nicht aus dem Kopf, wie alt Herr Bolsonaro ist, aber ihn wird wahrscheinlich werden die Folgen seiner Klimapolitik kaum noch tangieren, während junge Menschen, die heute Jugendliche sind, ihr ganzes Leben und auch die Frage, wie sie ihr Leben aufbauen können, vor dem Hintergrund dieser politischen Entscheidungen treffen. Und insofern finde ich schon, dass gerade junge Menschen da auch Erwartungen formulieren dürfen. Aber klar, Erwartungsmanagement und Erwartungshaltung hat immer auch eine Kehrseite, nämlich dass womöglich auch hinter Erwartungen zurückgeblieben wird.
Herr Bolsonaro ist 66 Jahre alt, das habe ich aber gerade nur in der Suchmaschine herausgefunden.
Ja, also da, genau. Also wenn ich jetzt heute 16 bin, dann betrifft mich diese ganze Sache natürlich weitaus mehr als Herrn Bolsonaro, der vielleicht, wenn es gut läuft, noch 30 Jahre hier ist.
Julia Rauschenbach, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Bonn. Wir haben zusammen den Tag sortiert. Die Stunde ist tatsächlich schon wieder um. Frau Rauschenbach, vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind.
Ich sage danke für die Einladung.